Die Zukunft der Mobilität beginnt nicht morgen, sie ist längst unterwegs. Und wie? Und wie? Jetzt reinhören. Elektrisiert Spezial, der Mobilitätscheck. Wohin geht die Reise? Wie laden wir morgen? Und rechnet sich das überhaupt? Drei Folgen, drei Fragen, ein Blick nach vorn.
Wir Deutschen sind ja ein mobiles Völkchen. 82% der Menschen hierzulande sind jeden Tag unterwegs, jede und jeder Einzelne im Schnitt so um die 40 Kilometer. Mehr als die Hälfte davon als Autofahrerin oder Autofahrer. Das zeigt die jüngste Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums. Ist das so auch in Zukunft? Wohin geht die Reise in Zeiten von Klimawandel, von Urbanisierung, von demografischem Wandel und ja so einer gewissen Unberechenbarkeit des Weltgeschehens? Herzlich willkommen zu diesem Elektrisiert-Spezial mit Christina Janich. Was gehört zur Mobilität der Zukunft und wie bringen wir sie voran? Wir sind ja nicht nur mit dem Auto unterwegs. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Verkehrsforscherin und Mobilitätsexpertin Professor Barbara Lenz und mit Michael Heinemann, CEO bei Phoenix Contact E-Mobility. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wer ist eigentlich wir? Also über wen reden wir, wenn wir von A nach B kommen wollen? Die Fahrt im Auto habe ich schon erwähnt, Individualverkehr, glaube ich, auch genannt. Barbara, wie noch?
Also wir, das sind zunächst mal wir alle. Du hattest ja schon gesagt, 82% der Bevölkerung in Deutschland sind jeden Tag unterwegs. Mindestens einmal gehen die aus dem Haus. Und das können sie natürlich mit dem Auto machen. Sie können aber auch zu Fuß gehen, sie können mit dem Rad fahren, sie können öffentlichen Verkehr nutzen. Und je nachdem, was ihnen da zur Verfügung steht, ist das eine Straßenbahn, ein Bus, eine Bahn. Also es geht alles.
Aber das ist ja nicht das Einzige, ne, Michael?
Da hast du vollkommen recht. Wenn wir von A nach B kommen, dann dürfen wir den Güterverkehr nicht vergessen. Denn auch unsere Pakete, unsere Päckchen, alles das, was wir online bestellen, muss auch von A nach B kommen. Und in Deutschland beispielsweise ist es so, dass ca. 70% des Güterverkehrs auf der Straße sind. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir den Verkehr zukünftig erneuern wollen, dann dürfen wir den Güterverkehr, die Logistik nicht außen vor lassen.
Es bietet sich ja alles so ein bisschen an, um zu forschen. Also warum machen wir uns darüber Gedanken, wie wir von A nach B kommen? Gibt es vielleicht auch ein bisschen Druck, Barbara?
Zum einen gibt es Druck seit Jahren jetzt, weil wir wissen, dass der Verkehr einen hohen Anteil hat an Ausstoß von klimarelevanten Gasen. Das sind rund 20% in Deutschland, die der Verkehrssektor da ausstößt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, das ist die Frage, können denn tatsächlich alle unterwegs sein? Warum bleiben denn die 18% zu Hause? Einfach, weil sie nichts draußen zu tun haben außerhalb der Wohnung oder weil sie keine Möglichkeit haben, kein Geld, gebrechlich sind, was auch immer, zu klein sind. Und es gibt den Punkt, wir haben Straßen in Städten, vor allem in Städten, und die können wir nicht beliebig verändern. Ja, also können wir vor allem nicht beliebig breiter machen. Also müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Straßenraum verteilen. Und dazu können wir nicht alle mit dem Auto unterwegs sein, sondern da müssen wir uns auch noch was anderes einfallen lassen. Und in den großen Städten ist es der öffentliche Verkehr. Im ländlichen Raum ist es natürlich viel schwieriger.
Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt wollen wir euch erstmal ein bisschen vorstellen. Ich habe kurz euren Namen schon erwähnt, aber wer seid ihr eigentlich, kann man ja noch ein bisschen genauer fassen. Ich fange mal mit unserem auswärtigen Gast an, Barbara Lenz. Erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir.
Naja, ich habe Geografie, Germanistik studiert, ganz brav in Stuttgart und bin dann 2001 nach Berlin gekommen, bin dann an die HU als Professorin, habe beim DLR, das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, am Institut für Verkehrsforschung gearbeitet, das ich 2007 dann als Direktorin leiten durfte und bin seit 2022 im Ruhestand und jetzt aber immer noch aktiv als Mobilitätsexpertin unterwegs. Und
deswegen auch hier bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, Michael, sag noch zwei Sätze zu dir.
Ja, also ich bin schon ganz, ganz lange bei Phoenix Contact beschäftigt. 34 Jahre werden es jetzt ganz genau. Ich habe in ganz verschiedenen Positionen gearbeitet bei Phoenix Contact und bin jetzt seit Anfang 2019 für das Geschäft der Elektromobilitätskomponenten verantwortlich. Und das macht mir ausgesprochen viel Spaß. Privat bin ich verheiratet, habe zwei Kinder und natürlich auch mobil unterwegs mit all den Verkehrsmitteln, die wir heute schon genannt haben und auf die wir noch zu sprechen kommen.
Wir werden in dieser Folge den Schwerpunkt so ein bisschen auf elektrische Antriebe legen. Wir sprechen aber auch darüber, wo wir unterwegs sind und da haben wir es ja gerade schon so ein bisschen zumindest bei Barbara rausgehört. Du bist in der Stadt.
Ich lebe mitten in der Stadt. Ich lebe 50 Meter weg vom Kudamm in Berlin.
Wie kommst denn du von A nach B? Also bist ja heute auch mit dem Zug hier, ne?
Ja, also gut, die Füße tragen mich ziemlich weit in der Stadt. Und dann ist natürlich der öffentliche Verkehr ganz wichtig für mich. Der ist in so einer großen Stadt einfach perfekt, muss ich fast sagen. Ja, ich brauche gar keinen Fahrplan mehr. Also ich gehe aus dem Haus, gehe zur nächsten Bushaltestelle oder zur nächsten S-Bahn-Haltestelle und da kommt dann schon was, ja, auch morgens um 5. Das sind aber wirklich sehr großstädtische Verhältnisse, die wir in Deutschland nur auch in den ganz großen Städten vorfinden.
Michael, bei dir ist es, glaube ich, das große Gegenteil.
Genau, das komplette Gegenteil, könnte man so sagen. Ich wohne hier im Lippischen tatsächlich, in einem ganz kleinen Ort, weniger als 1000 Einwohner. Es gibt bei uns im Ort auch öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt eine Bushaltestelle. Aber wir hatten schon bei der Herfahrt drüber gesprochen, Barbara und ich. Wenn ich mit dem Bus beispielsweise zur Arbeit kommen wollte, dann wäre das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, was ganz lange dauern würde mit ganz vielen Umstiegen. Und deswegen bin ich, wie viele andere, die im ländlichen Bereich wohnen, auf das Auto angewiesen und fahre ansonsten aber auch in der Freizeit, aber auch, um die Wege zur Arbeit zu nutzen, sehr oft mit dem Fahrrad.
Lobenswert. Ich kann zum Beispiel gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier zur Arbeit fahren, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir wieder auf E-Mobilität zu sprechen kommen.
Nee, also ist eigentlich die gleiche Geschichte.
Entschuldigung. Meinst du?
Ja, das ist eigentlich die gleiche Geschichte, dass wir in dem Moment, wo wir in kleinere Kommunen kommen, und das muss gar nicht sehr ländlich sein, das geht auch schon bei Städten los, die 100.000, 200.000 Einwohner haben. Ich habe einfach nicht mehr diese Dichte des öffentlichen Verkehrs und ich habe dann auch nicht diese Verbindung ins Umland. Auch das kriegen die ganz großen Städte deutlich besser hin, einfach aufgrund der Bevölkerungsdichte. Wenn ich einen öffentlichen Verkehr habe, will ich bündeln, also brauche ich Leute, die da einsteigen. Und das ist eben wesentlich schwieriger im ländlichen Raum.
Was heißt das denn für E-Mobilität? Bin ich dann angeschmiert auf dem Land oder?
Nö, bist du nicht. Also was heißt angeschmiert auf dem Land? Dein Auto kann ja trotzdem E-Mobil fahren. Also im Grunde genommen sagen wir sogar, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, sehr viel eher auf ein Elektroauto umsteigen können, weil sie einen eigenen Stellplatz oder eine eigene Garage oder vielleicht sogar ein eigenes Haus mit einer Photovoltaikanlage haben. Das ist in der Stadt viel schwieriger. Das Auto zu laden, da brauche ich bestimmte Ladepunkte und ich kann nicht einfach quasi das Kabel aus dem Fenster hängen, vierter Stock, und dann unten steht das Auto. Funktioniert nicht.
Kann ich nur bestätigen. Also das mit dem Kabel aus dem Fenster hängen nicht.
Das kann ich bestätigen.
Das kannst du bestätigen. Nein, das mit dem, dass man auf dem Land tatsächlich es einfacher hat, auf ein E-Fahrzeug umzusteigen, weil wir tatsächlich typischerweise das eigene Haus haben mit dem eigenen Carport oder mindestens den eigenen Stellplatz. Genauso ist es bei mir. Ich bin auch schon sehr lange voll elektrisch unterwegs, schon auch von Berufswegen natürlich, aber auch, weil es tatsächlich vorteilhaft ist. Ich habe den Vergleich mal angestrengt für eine andere Konferenz und zähle mich zu den Vielfahrern, fahre 50.000 Kilometer im Jahr und ich habe wirklich mal Bilanz gezogen. Ich habe mit meinen 50.000 elektrisch gefahrenen Kilometern weniger Zeit oder ungefähr genauso lange an der Ladesäule verbracht wie früher mit meinem Dieselfahrzeug an der Tankstelle. Warum ist das so? Weil ja, wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe zu laden und auch am Arbeitsplatz, alle Strecken, die innerhalb der Reichweite sind, nie wieder anhalten muss zum Tanken.
Das stimmt.
Und das ist ein Riesenvorteil. Und deswegen ist gerade im ländlichen Bereich, wo man die Möglichkeit des Zuhause-Ladens hat, ist man dort tatsächlich bevorzugt.
Und also ich finde es total spannend, weil du fährst eigentlich immer los mit einem vollgetankten Auto.
Ja.
Wann machst du das, wenn du Diesel oder einen Benziner hast? Ja, also das ist
umgekehrt. Da fährt man so lange, bis es nicht mehr geht, weil die Spritpreise so hoch sind.
Genau. Und wenn du nachts einfach das Auto anschließt, du brauchst nicht mal eine Schnellladestation zu Hause, sondern da genügt quasi der normale Stecker und morgens ist das Auto voll.
So wie wir hier jetzt schon diskutieren, gibt dieses ganze Thema Verkehr, E-Mobilität ja sicherlich auch viel Potenzial für die Forschung her, oder Barbara? Wie ist das aus deiner Perspektive?
Naja, das gibt viel Potenzial her. Wobei in der Vergangenheit lag die Frage vor allem auf diesem Thema Akzeptanz. Also was bringt denn die Leute dazu, nicht nur in ein E-Fahrzeug einzusteigen, das war jetzt weniger problematisch, sondern sich tatsächlich eins zu kaufen. Und man hat genau das gesehen, was wir jetzt gerade schon beschrieben haben. Wenn ich keine Lademöglichkeiten habe oder es schwierig ist, an Lademöglichkeiten zu kommen, dann bin ich eher reserviert gegenüber dem E-Fahrzeug. Dann war lange Zeit diese Reichweitenangst da. die es heute immer noch gibt. Für mich völlig unverständlicherweise, dass man immer noch Angst hat, dass man nach 40 Kilometern liegen bleibt. Ich weiß noch, die ersten, ich glaube, das war der BMW Mini, der hatte irgendwie so 48 Kilometer maximale Reichweite. Aber diese Zeiten sind ja alle längst vorbei. Also Thema Akzeptanz war wichtig, dann das Thema, wo stelle ich die Ladeinfrastruktur auf, so dass ich die, die sie auch brauchen, die sie selber zu Hause eben nicht haben, sie nutzen können. Und dann kommen natürlich verschiedene technische Fragestellungen auch dazu, die die Effizienz der Batterie und so weiter betreffen.
Die wir hier jetzt gar nicht so vertiefen können aus Zeitgründen. Ich will nochmal auf diese Unterschiede zwischen Stadt und Land zu sprechen kommen. Ein großes Thema dabei ist ja auch autonomes Fahren. Michael.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich der Fokus erstmal aufs Land, denn wir sprachen da auch in der Vorbereitung drüber. In den großen Städten gibt es ja schon einen tollen öffentlichen Nahverkehr, der mich in der Stadt von A nach B bringt. Auf dem Land gibt es das nicht. Auf dem Land sehen wir viel mehr Busse, die komplett leer sind oder ein oder zwei Fahrgäste drin sind. Das sind Dinge, die sich tatsächlich nicht lohnen. Und deswegen glaube ich, dass es gerade auf dem Land ein automatisierter, kleinerer, öffentlicher Personennahverkehr eine höhere Relevanz hat. Also man braucht kleinere Fahrzeuge, die gibt es heute schon. Da sitzen Fahrer drin und teilweise auch individualisiert. Die holen mich von zu Hause ab, bringen mich irgendwo hin. Das Problem ist nur, dass bei diesen kleinen Fahrzeugen der Fahrer immer noch relativ teuer ist. Und deswegen macht es aus meiner Sicht gerade auf dem Land Sinn, kleinere Fahrzeuge zu haben. Und bei den kleineren Fahrzeugen macht es dann wiederum Sinn, diese auch automatisiert fahren zu lassen, weil die Kosten des Fahrers pro Fahrgast dort einfach viel, viel schwerer ins Gewicht fallen.
Das sind ja eigentlich schon gute Argumente. Ich halte jetzt mal dagegen. Ich weiß, dass ich in meiner Zeit als Journalistin vor bestimmt 10 Jahren schon von irgendwelchen Projekten, wo autonom gefahren wird, berichtet habe. Was geht denn da wirklich voran? Also jetzt mal so aus Verkehrsexpertin-Sicht. Ja, geht da was?
Ja, da geht was. Da geht was. Also zum einen haben wir im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung den Begriff Modellregionen stehen. Und das soll eben nicht mehr wie bisher viele einzelne kleine Projekte sollen das sein, sondern das sollen Projekte sein, wo tatsächlich der automatisierte Verkehr in den öffentlichen, in den bestehenden öffentlichen Verkehr integriert wird. Also nicht irgendwo nebenher einen Shuttle fahren lassen, sondern da, wo ich sowieso schon öffentlichen Verkehr habe, den entweder ersetzen oder ergänzen durch automatisierte Fahrzeuge. Übrigens, autonomer Verkehr wird immer elektrisch gedacht.
Ja.
Es würde kein 100%. Mensch auf die Idee kommen, da jetzt nochmal einen Verbrenner sausen zu lassen. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von sowohl Aufgabenträgern als auch Verkehrsunternehmen, die sagen, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren tatsächlich auch in unserem laufenden Betrieb autonome Fahrzeuge haben. Und nur um das zu ergänzen mit den kleinen Fahrzeugen, komplett d'accord für den ländlichen Raum, aber in den großen Städten denkt man durchaus auch an autonome Busse. Das Problem dort sind vielleicht nicht unbedingt die Kosten sind immer ein Problem oder eine Herausforderung, aber die Herausforderung dort ist der Mangel an Fahrerinnen und Fahrern.
Ja.
Und wenn ich einen guten ÖPNV betreiben will, auch auf der Straße, dann brauche ich einfach Fahrzeuge und die müssen irgendwie zum Fahren gebracht werden. Und wenn ich keine Fahrerinnen und Fahrer habe, dann macht das eben der Roboter.
Das stimmt. Jetzt ist es ja trotzdem alles noch relativ theoretisch, was du gesagt hast, Barbara. Ich will mal echte Beispiele. Michael,
ja.
Kannst du da was liefern?
Genau, kann ich gerne was liefern. Also erstmal muss man sagen, und das ist tatsächlich so, das ist nicht, um Deutschland schlecht zu machen. Wenn man in die USA schaut oder auch nach China schaut, dann sieht man dort Konzepte, die schon weiter sind als das, was wir hierzulande sehen. Aber auch in Deutschland ist aus meiner Sicht nicht alles schlecht. Ich möchte da zwei Modellregionen ein Stück weit hervorheben. Das ist einerseits Hamburg, aus meiner Sicht sehr, sehr innovativ mit den Verkehrskonzepten, wo es ein Projekt gibt, das Alike-Projekt mit der Hamburger Hochbahn und mit Holon, die noch in diesem Jahr automatisierte Shuttle fahren lassen wollen, wo dann auch wirklich Fahrgäste mitfahren dürfen. Es ist gerade im Testbetrieb ohne Fahrgäste, noch mit Sicherheitsfahrer und noch in diesem Jahr wird es eben auch Fahrgasttransport geben. Genauso in Hamburg Moja, ja schon seit vielen, vielen Jahren aktiv, die auch jetzt endlich automatisiert fahren. Wir kennen ja noch diese Bullis, die mit Fahrern gefahren wurden. Da geht es also auch weiter. Und was ich auch gelesen habe tatsächlich bei der Vorbereitung, herausgefunden habe, ist, dass Hamburg jetzt die erste fahrerlose U-Bahn einführt. Die U5 wird auch fahrerlos betrieben werden. Und ich vermute, der Grund dahinter ist eben auch ja Mangel an Personal und an Fahrern.
Bei der U-Bahn kommt dazu, wenn ich die automatisch fahren lasse, dann kann ich die Abstände, also zum einen brauche ich ein anderes Abstandhaltesystem auf der Schiene. Und wenn ich dieses CBTC habe, Communication Based Train Control, dann muss ich nicht mehr fixe Blockabstände haben, also Blockabstände, Abstände zwischen zwei Zügen, sondern ich kann diese Abstände wandern gewissermaßen mit den Zügen mit. Und dann kann ich bis zu anderthalb Minuten den Abstand machen zwischen zwei Zügen. Und das geht einfach nicht, wenn ich die fixen habe. Man muss dazu machen, müsste man mal nach Paris gehen. Und da sieht man, da fährt die U-Bahn raus. Und dann steht schon auf der Anzeige, in einer Minute kommt die nächste. Das ist perfekt. Ja, ich renne überhaupt nicht mehr dem Zug hinterher, sondern ich bin völlig entspannt, weil ich weiß, in einer Minute ist der nächste da. Eine Minute hält man aus.
Sogar.
Modellregion 1, Hamburg, komme ich zur Modellregion 2, was ich natürlich ganz besonders spannend finde, weil es ganz genau hier in unserer Region ist, Paderborn. Dort gibt es ja den Verein NEMO, Neue Mobilität Paderborn e.V., die ein Projekt betreiben, ein BMWE-gefördertes und EU-gefördertes Projekt für genau das autonome Fahren oder für Mobilitätskonzepte, so muss man es eigentlich beschreiben, für den ländlichen Raum, wo genau kleine Shuttle fahren, die einen dann von zu Hause abholen. Die kann man mit einer App sich bestellen. Dieses kleine Shuttle holt dich beispielsweise vor der Haustür ab und bringt dich an deinen Zielort. Es werden maximal 4 Fahrgäste in so einem Shuttle Platz finden, Leichtbaufahrzeuge sein. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass wenn du eine längere Fahrstrecke eingibst, dass dann die Möglichkeit besteht, dass diese Shuttle sich in einen Konvoi ankoppeln, während dieses Ankoppelvorgangs an ein großes Zugfahrzeug auch geladen werden können, um dann die letzte Meile zu deinem Zielort wieder allein, autonom und wieder voll aufgeladen zurücklegen zu können. Und da in dem Projekt gab es gerade am 3.7. eine Abschlussveranstaltung, wo dieses Konzept zumindest lauffähig gezeigt wurde. Und da ist es eben auch geplant, das jetzt eben sehr zeitnah wirklich in den Verkehr zu bringen.
Und zufälligerweise bist du natürlich auch selber dran beteiligt an diesem Projekt.
Richtig.
Was mich zu einem anderen Thema bringt, wir machen mal eine kurze Pause von diesem Überblick über die Mobilität oder die Elektromobilität und kommen nochmal auf euch zu sprechen, Barbara. Du bist ja auch so, hast ja so eine Begeisterung für alles, was mit Verkehr, was mit Mobilität zu tun hat. Woher kommt das bei dir?
Also zum einen ist es einfach quasi, was die Menschen bewegt und was auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Alltag ist. Ja, wenn ich nicht mobil sein kann oder wenn meine Mobilität aus irgendwelchen Gründen, und der Grund kann einfach nur sein, dass ich keinen Zugang zu irgendeinem öffentlichen Verkehr oder sonst einem Verkehrsmittel habe, dann ist das Leben gewissermaßen blockiert. Ja? Und je mehr ich Mobilitätsoptionen habe, desto mehr kann ich auch an dem teilnehmen, was um mich herum ist. Das muss nicht mitten in der Großstadt sein, das ist im ländlichen Raum mit Sicherheit nicht anders. Also ich habe auch schon im ländlichen Raum gelebt, abgesehen davon. Ja, und es ist ein Thema, das die Menschen umtreibt und deshalb treibt es mich auch um.
Und begeistert dich ja wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Und lässt dich jetzt auch noch hier in solchen Podcasts sein, wie in unserem, bei Elektrisiert von Phoenix Kontakt, obwohl du ja eigentlich auch schon Urlaub machen könntest das ganze Jahr.
Boah, das ist jetzt gemein.
Ist gar nicht gemeint. Ist doch schön, es ist eine Traumvorstellung für mich.
Ja, also ich finde es total schön, dass man auch noch Erfahrungen, die man hat, einbringen kann. Aber das Ganze macht nur Sinn, wenn man auch bei dem, was in der Forschung so läuft, dranbleibt. Ja, also nur die Erfahrung von vorgestern zu berichten, das wäre ein bisschen fad.
Also bist du schon gezwungen, quasi dran zu bleiben, wenn du noch mitreden möchtest?
Ich will nicht mitreden, sondern ich habe den Eindruck, ich bin mittendrin und da muss ich aber auch wissen, was da läuft.
Ja, schön. Michael, wie ist es bei dir? Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja so ein bisschen reingewachsen über Phoenix Kontakt.
Genau.
Aber trotzdem muss man ja auch irgendwie so eine Begeisterung mitbringen, sonst quält man sich ja nur in seinem
Spaß. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, ohne Begeisterung wird es gar nicht funktionieren, wird es gar nicht gehen. Ja, was mich an dem Thema wirklich begeistert, ist, dass wir gerade die größte Transformation unseres Mobilitätssektors erleben. Und diese Transformation mitzugestalten, von dem Status quo hin zu einer neuen klimaneutralen Mobilität, wo wir ja nicht nur das Thema Mobilität als solches isoliert betrachten, sondern auch noch die Einbindung an das Energiesystem. Und dieses Energiesystem, was wir gerade haben, unterliegt ja auch einer ganz großen Transformation. Wir kommen von dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativen Energieformen, zu Speichern, zu lokalen Einspeisungen. Und das genau zusammenbringen, das ist etwas, was mich total reizt und wirklich antreibt. Und was wir tun müssen, aktuell haben wir ja noch nicht ausreichend erneuerbare Energie, um den ganzen Energiebedarf der Welt davon zu decken. Wir hatten im Übrigen im letzten Jahr, in 2025, mehr erneuerbare Energie in Europa, in ganz Europa, als fossile Kraftstoffe. Das zeigt nochmal, dass das Thema wirklich ganz relevant ist und auch die Verknüpfung dieser beiden Systeme ganz relevant sind. Aber bis wir 100% des Energiebedarfs aus Erneuerbaren decken können, müssen wir sehr, sehr sorgsam und sehr effizient mit der Energie umgehen. Und da ist nun mal die Elektromobilität die effizienteste Antriebsart, die wir uns vorstellen können für unseren Verkehr. Und das zu treiben, diese Transformation voranzutreiben, auch seitens Phoenix Kontakt mit tollen Produkten und tollen Lösungen, das treibt mich jeden Tag aufs Neue an.
Jetzt gibt's euch beide ja wahrscheinlich auch völlig ohne die Themen Elektromobilität oder Mobilität und Verkehr im Allgemeinen. Barbara, du hast deinen Hund mitgebracht.
Hier. Ja. Ja,
nach Blomberg.
Ich habe einen reiseerfahrenen kleinen Hund und reiseerfahren vor allem mit der Bahn. Die Deutsche Bahn transportiert kleine Hunde in einer Tasche immer noch umsonst, was ich sehr kulant finde. Ja, das ist Teil meines Lebens, aber das Hundebesitzer können das mit Sicherheit nachvollziehen.
Mit Sicherheit, genau. Gibt es sonst noch irgendwas, ein Hobby, was du noch hast, was wirklich so gar nichts mit dem Thema zu tun hat, über das wir hier gerade so sprechen im weitesten Sinne?
Ja, natürlich. Also mein Leben besteht jetzt nicht nur aus Mobilitätsforschung, das ist schrecklich. Ich gehe total gerne ins Kino, ich lese gerne, ja, bin gerne mit Familie, aber auch mit Freunden unterwegs. Ja, was man halt so macht.
Ja. Bei dir, Michael, ich weiß, du hast ein Boot.
Ja, das stimmt, genau.
Boot ist auch, glaube ich, der falsche Ausdruck.
Nein, es ist schon noch ein Boot, genau. Ja, das ist natürlich das eine Hobby, hat auch mit Mobilität zu tun.
Stimmt.
Dummerweise noch nicht elektrisch, da arbeite ich noch dran. Und mein zweites Hobby ist eben das Radfahren, hat auch komischerweise auch mit Mobilität zu tun. Also irgendwie komme ich da, glaube ich, nicht raus. Ja. Genau, das mache ich eben sehr gerne. Gerne auch in Kombination, sodass ich mit dem Fahrrad dann zur Arbeit fahre. Ich hatte ja bereits gesagt, dass wir hier sehr ländlich und bergig wohnen. Da ist dann auch noch ein bisschen der sportliche Aspekt dabei und man startet ganz frisch in den Tag.
Ja, wunderbar. Mobilitätsexpertin Barbara Lenz und Michael Heinemann, CEO von Phoenix Kontakt E-Mobility, im Podcast Elektrisiert. Wie kommen wir in Zukunft von A nach B? Darum geht's in dieser Folge. Michael, du hast eben schon so ein bisschen über die Transformation gesprochen. Jetzt gerade was das Thema E-Mobilität angeht, haben wir ja vielleicht in den letzten 2 Jahren auch einen ziemlichen Absturz, hätte ich es fast gesagt. Also es ist ja, das ganze Thema ist ja ziemlich abrupt gebremst worden. Wie ist das aus deiner Sicht?
Absolut. Ich kann das wirklich nur genauso, kann man es bezeichnen. Also es ist wirklich ganz abrupt abgebremst worden auch aus meiner Sicht. Also es gibt bestimmt politische Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass wir 2 bis 3 sehr schwere Jahre hinter uns hatten. Also wir hatten bis 2022 Jahre des extremen Wachstums. Das Geschäft entwickelte sich ganz rasant, bis dann quasi über Nacht die Förderung für E-Fahrzeuge in Deutschland wegfiel. Also über Nacht ist übertrieben, aber übers Wochenende. Also ich glaube, donnerstags oder freitags wurde das entschieden und ab montags gab es keine Förderung mehr. Dann gab es noch weitere starke Verunsicherungen. Es wurde immer dieses Wort der Technologieoffenheit geprägt, sodass dann viele Bürger in Deutschland dadurch total verunsichert waren und gesagt haben, boah, wenn ich sowieso umsteigen muss von der Antriebsart, die ich heute habe, Benzin oder Diesel, auf was Neues, dann will ich das nur einmal machen und nicht irgendwie auf so eine Zwischentechnologie Elektro und dann kriegen wir vielleicht irgendwie zukünftig Wasserstoff. Was wir gerade erleben, ist genau das Gegenteil. Es waren wieder externe Einflüsse, die dazu geführt haben. Die Krise im Iran, die Straße von Hormuz und die Treibstoffknappheit und die explodierenden Treibstoffpreise haben dazu geführt, dass der Elektromobilitätsmarkt ganz rasant steigt wieder. Also in diesem Jahr extreme Wachstumsraten. Wir hatten im ersten Halbjahr dieses Jahres 48% Wachstum der Neuzulassung von vollelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland. Im Juni waren es sogar über 78% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 84.000 Fahrzeuge sind zugelassen worden. Und auch im Juni haben wir einen Tipping Point erreicht, nämlich im Juni, also im letzten Monat, sind mehr Elektrofahrzeuge, vollelektrische Fahrzeuge in Deutschland zugelassen worden als jede andere Antriebsart. Und das zeigt, dass wir wirklich diese Berg- und Talfahrt hatten. Starkes Wachstum, abrupte Bremsung, um jetzt wieder in das starke Wachstum überzugehen.
Hängt natürlich ein bisschen auch mit der Förderung zusammen. Auch das. Macht das mit so Enthusiasten wie euch? Also ich stelle mir das ja, es ist auch irgendwie, du bist quasi auf der Erfolgswelle, was das Thema E-Mobilität angeht, so im Allgemeinen. Und dann knallt das plötzlich so runter, jetzt geht es wieder steil bergauf. Traut man dem Braten? Bleibt man da optimistisch oder positiv gestimmt? Barbara, wie ist es aus deiner Sicht?
Ja, ich bleibe grundsätzlich positiv gestimmt. Was ich in Deutschland halt sehe, wo ich auch keine Änderung im Moment sehe, ist, dass wir in Deutschland eben nur sehr große Fahrzeuge produzieren, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Und wir wissen, dass 60% aller Neuzulassungen sind Dienstfahrzeuge. Klar, das sind Unternehmen bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die diese Fahrzeuge angeschafft werden. Was uns fehlt, ist der Markt für, ich sage jetzt mal, normale Haushalte. Golfklasse, ja. Eine ganz normale, gute alte Golfklasse als Elektrofahrzeug. Das fehlt schon so lange und das wird jetzt ganz allmählich aufgeholt. Aber es gibt in Deutschland einfach keine kleineren Fahrzeuge, die elektrisch fahren. Das sind ausschließlich ausländische Hersteller. Und ich bin ganz sicher, gerade auch weil das Elektrofahrzeug ja aufgrund dieser Reichweitenangst ganz oft als Zweitfahrzeug genutzt wurde, Das wäre wirklich ein guter Eintritt in den Markt gewesen, aber die deutschen Hersteller, die wollten halt nicht.
Das rächt sich jetzt, glaube ich.
Das rächt sich definitiv, ja.
All das, worüber wir gerade gesprochen haben, da schwingt ja immer so ein bisschen Emotionalität mit. Du hast viel von Akzeptanz gesprochen, Barbara. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die Wirtschaftlichkeit. Rechnet sich das überhaupt? Und da reden wir jetzt vielleicht mal nicht mal nur von mir als Otto Normal, der sein Portemonnaie aufmacht und nachrechnet, was lohnt sich eher, Verbrenner oder E-Auto, sondern da können wir vielleicht auch mal auf andere gucken, auf Busunternehmen, auf Speditionen. Wie ist denn das aktuell?
Im Grunde genommen ist es, wie soll ich sagen, die übliche Kurve. Ja, zunächst mal sind sehr viele Investitionen notwendig. Nicht nur in die Fahrzeuge, die immer noch sehr teuer sind, die immer noch fast das, also ich rede jetzt von Bussen, die immer noch fast das Doppelte kosten wie ein herkömmlicher Verbrenner. Und es braucht zusätzlich diese Investition in die Infrastruktur. Ja, und das muss jetzt erstmal geleistet werden. Wenn das dann aber da ist, dann ist eine große Sicherheit da, dass Elektromobilität funktioniert. Dann sind nicht nur Betriebshöfe umgestellt, dann sind Prozesse umgestellt. Und dann wird das mit Sicherheit für die Unternehmen, auch gerade was den Kraftstoffverbrauch anbetrifft, ein gutes Geschäft, aber eine Möglichkeit, um auch Einsparungen wahrzunehmen.
Aus unternehmerischer Sicht auch nochmal gedacht, Michael, ihr habt ja sehr viel auch mit Speditionen bzw. mit Busunternehmen zu tun.
Also ich kann das bestätigen, was Barbara sagt, die Fahrzeuge sind erstmal wesentlich teurer bis zu dem doppelten Anschaffungspreis. Dafür sind die Betriebskosten deutlich geringer. Gerade Logistikunternehmen, die große Hallendächer haben, haben in der Regel auch große Solaranlagen, große Photovoltaikanlagen. Was noch nicht die komplette Infrastruktur darstellt. Wir brauchen nach wie vor auch die Ladestationen, wir brauchen auch die Speicher, weil ja die Busse und auch die Lastwagen tagsüber unterwegs sind und ihren Dienst verrichten. Und die werden nachts geladen und nachts scheint bekannterweise ja die Sonne nicht. Und deswegen braucht es natürlich diese Investitionen in die Infrastruktur. Die werden in Deutschland glücklicherweise aktuell auch sehr gut gefördert, damit sich eben dieser Umstieg auch lohnt. Und wenn diese Infrastruktur einmal da ist, dann rechnen sich die Total Cost of Ownership sehr schnell. Wir haben mit den hiesigen Busbetrieben hier Gespräche geführt, die sagen, ab einem Dieselpreis von 1,70 Euro bis 1,74 Euro sind sie mit ihren Bussen, die elektrisch betrieben werden, wirtschaftlicher als die Fahrzeuge, die mit Diesel betrieben werden. Und brauchen gerade nur den Blick auf die Tankstellen, Anzeigentafeln werfen, da sind wir deutlich drüber. Und ich glaube auch nicht, dass wir da wesentlich wieder drunter kommen.
Haben wir denn überhaupt genug Busse? Oder hätten wir genug Busse, wenn jetzt ganz viele diese Rechnung aufmachen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist noch nicht nur die Frage des Wollens und der Wirtschaftlichkeit. Es gibt auch eine Regulatorik in Deutschland. Es sind 90% der Neuzulassungen von Bussen müssen in Deutschland zukünftig emissionsfrei sein. Emissionsfrei bedeutet aus meiner Sicht gleichlautend elektrifiziert sein. Also der Anteil von Wasserstoffbussen ist da sehr, sehr gering, verschwindend gering. Den kann man rausrechnen. Und wir haben in Deutschland 35.000 Stadtbusse. Das klingt viel. 35.000 Stadtbusse müssen alle quasi elektrifiziert werden. Schauen wir mal nach China. In China ist die Anzahl der Busse bei größer 650.000. Und jetzt kommt es, die bereits elektrifiziert sind. Also China ist, wie auch im Bereich per Pkw, auch bei den Bussen, bei den Stadtbussen uns deutlich voraus und hat bereits gezeigt, dass es geht, wenn man es denn will, und hat über 650.000 elektrisch betriebene Busse in den Städten fahren.
In Deutschland bzw. in Europa haben wir im Grunde genommen auch Probleme bei den Kapazitäten der Hersteller. Denn wir brauchen rund 2.900 Busse jedes Jahr und diese Kapazitäten sind gar nicht da, das ist nur in Deutschland, um entsprechend auch die Verkehrsunternehmen mit diesen neuen Fahrzeugen zu versorgen. Also auch das geht nach oben, aber es braucht einfach alles seine Zeit.
Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, ne? Dass das alles dauert und Geduld ist nicht unsere Stärke. Aber irgendwie mal was Neues ausprobieren, spontan sein, jetzt mal in Anführungszeichen, ist bei so einem Thema natürlich schwierig. Aber jetzt so vom Grundgedanken her, liegt ja auch nicht in unserer Natur. Also wir sind ja schon eher so, erstmal abwarten, wie es sich entwickelt.
Naja, oder? Aber Michael hat ja darauf hingewiesen, es gibt ja diese EU-Regulatorik, die ganz klare Fristen voraussetzt. Und ich glaube, und ich habe den Eindruck, man hat an mancher Stelle da ein bisschen zu lange darauf hingewartet und gedacht, wird schon auch irgendwie anders werden oder aufgeweicht werden. Nee, diese Termine stehen. Und dann sind eben auch in der Herstellung 3, 4, 5 Jahre nicht viel. Ja. Neues Fahrzeug kann man in der Zeit überhaupt nicht entwickeln, schon gar nicht einen Bus.
Ja, das stimmt.
Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft wagen, egal ob wir jetzt davon reden, Stadt-Land-Verkehr oder überhaupt E-Mobilität auf der Straße oder eben Busse, LKW, wie auch immer. Wenn ihr mal in die Zukunft blickt, was seht ihr da, wenn wir jetzt mal einfach 10 Jahre weiter gucken?
Kommt drauf an, wohin du guckst. Ja. Ob du nach Berlin guckst oder ob du eher in einen ländlichen Raum, wenn ich nach Berlin gucke, dann gehe ich davon aus, dass die Straßen deutlich weniger Autos beherbergen, sage ich jetzt mal. Einfach deshalb, weil zum einen wächst die Bevölkerung, braucht Platz nicht nur für Autos, eben auch für andere Fahrzeuge, fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs Radfahren, auch für den öffentlichen Verkehr. Das heißt ganz zwangsläufig, dass es bei den Autos weniger werden muss. Und ich gehe davon aus, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge dabei deutlich, deutlich steigen wird. Ja, weil wir ja allmählich auch in einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge reinkommen. Und das halte ich für ganz wesentlich. Also ich bin sehr zuversichtlich.
Wie sieht es auf dem Land aus?
Da bin ich genauso zuversichtlich. Ich glaube, gerade auf dem Land werden wir, ich wage jetzt zu sagen, fast ausschließlich Elektrofahrzeuge sehen, wenn man mal 10 Jahre nach vorne schaut. Ich bin mir sicher, dass wir keine Wasserstofffahrzeuge sehen werden. Nicht im Bereich Pkw, nicht im Bereich Bus und nicht im Bereich Lkw mehr. Und das liegt aus meiner Sicht einfach an dieser riesen Diskrepanz in der Effizienz. Während ein Elektroauto 70-80% der Energie für die Fortbewegung nutzt, ist es bei einem Wasserstoffauto, im Übrigen bei Benzinern und Dieseln, ist es da in einem ähnlichen Verhältnis bei 20-30%. Und diese 3- bis 4-fach bessere Effizienz, die sorgt, glaube ich, dafür, dass der Verkehr in 10 Jahren im ländlichen Bereich, wenn wir auf die Pkw schauen, nahezu zu 100% elektrifiziert sein wird. Ich bin mir sicher, dass wir auch, was den Automatisierungsgrad angeht, in Zukunft deutlich stärker automatisiert fahren werden, bis hin zu vollautonom fahren werden. Und zwar nicht nur für die Shuttle und für die Busse und für den öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch im Bereich der privaten Pkw.
Das fände ich natürlich bedingt gut.
Warum?
Denn was passiert denn, wenn ich ein autonomes Fahrzeug vor der Haustür habe? Dann steige ich doch nicht mehr in den Bus. dann habe ich doch meinen Bus, dann habe ich zwar meinen kleinen Bus, aber der fährt mich doch ganz autonom, ganz gemütlich dahin, wo ich hin will und ich brauche keine Fahrerin, keinen Fahrer, sondern dieses Robo-Auto macht das. Und ich halte das für ein großes Problem für den öffentlichen Verkehr, aber auch für den Verkehr insgesamt. Wenn jeder in seinen eigenen kleinen Bus steigt, was passiert dann auf der Straße? Kann man sich ganz leicht ausmalen.
Stimme ich dir zu, aber wenn es ganz viele Angebote gibt für kleine automatisierte Fahrzeuge, dann brauche ich doch die Investition für ein eigenes Fahrzeug gar nicht mehr leisten. Also ich würde mir überlegen, ob ich dann wirklich ein eigenes Auto hätte.
Wenn es in einem Sharing-Modell passiert, dann ist es nochmal eine andere, einfach ein anderes Geschäftsmodell. Wenn es aber tatsächlich ein privates Fahrzeug bleibt, dann explodiert letztendlich die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße. Ja.
China, ich war gerade in China, also ich glaube, der Blick nach China, der zeigt uns, was wir in den nächsten Jahren auch in Europa und in Deutschland erwarten können. Und wir haben gerade in China für das Thema Elektromobilität, für den lokalen Markt, für den asiatischen Markt ein neues Werk eröffnet, was ungefähr 40 Minuten entfernt ist von dem alten Phoenix-Kontaktwerk. Und wenn man von dem alten Werk zu dem neuen Werk fährt und fährt bei so einem Kollegen mit, dann kann man schon sehen, was an Automatisierungsgrad in China heute funktioniert. Also der steigt ein, gibt sein Ziel ins, oder gibt es nicht mehr eine, sagt dem Navi, wo er hin will, fasst das Lenkrad noch einmal an, um vom Hof zu fahren. Und das Auto fährt dann durch chinesischen Stadtverkehr, chinesische Autobahnen, fünfspurig, Kreisverkehre bis ans Ziel. Und der Mann hat nicht einmal das Lenkrad angefasst. Und das finde ich schon wirklich faszinierend. Vor dem Gebäude steigen wir aus. Er drückt auf seinem Handy auf einen Knopf und das Fahrzeug parkt automatisch ein und sucht sich einen Parkplatz und parkt ein. Und da, das zeigt, was geht. Und deswegen bin ich super zuversichtlich, dass wir auch, was den Pkw-Verkehr in Europa angeht, zukünftig wesentlich höhere Automatisierungsgrade erleben werden.
Wenn wir uns dann hier nicht selber im Weg stehen oder... Ich meine, wir sehen es jetzt bei der Elektromobilität auch. Da ist ja wird sehr viel politisiert und dann schlägt das plötzlich in eine andere Richtung. Also das darf man jetzt auch nicht verheimlichen.
Ja, also Verkehr hat immer eine politische Komponente beziehungsweise wird politisch in der einen oder anderen Richtung instrumentalisiert. Also das werden wir auch beim automatisierten Fahren sehen. Ich wollte jetzt aber was anderes sagen, weil du nämlich gefragt hast, stehen wir uns da selber im Weg? Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, gerade auch aus diesen verschiedenen Pilotprojekten, die in Deutschland gestartet wurden mit autonomen Fahrzeugen. Und da wurden die Menschen gefragt, wie findest du das denn, dass du jetzt in ein automatisiertes oder autonomes Fahrzeug einsteigst? Und die überwiegende, nicht bei allen, aber die überwiegende Tendenz war zu sagen, wenn der öffentliche Verkehr dadurch besser wird, na dann nix wie ran, dann Automatisierung. Also es geht nicht nur darum, wie ist die Technik, sondern auch, was leistet die Technik für mich. Und wenn die Automatisierung diese Verbesserung bringt, die wir ja jetzt auch beschrieben haben mit On-Demand-Verkehren und so weiter, dann sehe ich da eigentlich gar nicht das große Problem.
Wenn es denn dann auch wirtschaftlich ist. Ich könnte noch Stunden weiterreden. Wir kommen zum Ende dieser Folge in Elektrisiert Spezial. Die Mobilität der Zukunft ist weit mehr als Technik. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Sie ist eine Reise, sie ist Veränderung und sie ist vor allem eine gemeinsame Aufgabe. Und sie braucht viele Lösungen, nicht eine. In der Stadt andere als auf dem Land, beim Autofahren andere als im ÖPNV oder im Güterverkehr. Darüber habe ich gesprochen mit Verkehrsforscherin und Mobilitätsexpertin Barbara Lenz und mit Michael Heinemann, CEO von Phoenix Contact E-Mobility. Ganz herzlichen Dank, ihr zwei, für diesen wirklich tollen und schönen Austausch. Apropos Austausch, Phoenix Contact ist ab 22. September Gastgeber von Charin Festival and Conference Europe 2026. 4 Tage geht's um E-Mobilität und Energie im All Electric Society Park in Blomberg. Und passend dazu gibt's in unserem Elektrisiert-Spezial noch 2 weitere Folgen. Das sind die Themen, wie laden wir morgen und rechnet sich das Ganze überhaupt? Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like für den Podcast da und abonniert Elektrisiert am besten gleich auf eurer Streaming-Plattform.